Ja, Rot-Weiß Essen marschiert weiter Richtung zweite Liga. Gegen den MSV im Derby gab es den 5. Sieg in Serie. Wir besprechen heute natürlich alles, was rund ums Derby los war, analysieren das Spiel ausführlich, müssen den Blick aber auch schon schnell nach vorne richten, denn es steht eine englische Woche an. Es geht gegen Schweinfurt und Ingolstadt und wir besprechen, ja, was RWE auf den Platz bringen muss, damit da die nächsten Siege bei rumkommen.
Von der Hafenstraße. Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Frohe Ostern, wir nehmen hier am Ostermontag auf, nach dem Derby-Sieg, über den wir natürlich heute ausführlich sprechen wollen. Ich freue mich auch wieder da zu sein nach dem Urlaub, euch alle natürlich schon vermisst. Wir haben heute einen Gast, aufmerksame Zuschauer des Podcasts kennen ihn schon. Sven Meiering ist heute wieder hier von Ja, wat denn?
Jo, hallo
schön,
zusammen.
Schön, dass du da bist. Und den Mann kennt ihr ohnehin, Martin Herms, RWE-Reporter.
Hallo.
Und Martin, ich fange direkt an und lass uns über das Spiel sprechen. Sehr erfreulich aus RWE-Sicht. So ein Sieg gegen Duisburg tut dann den Fans irgendwie noch mal mehr gut als sonst, ne?
Tja, es waren auf jeden Fall sehr erfreuliche Ostern für alle Fans von Rot-Weiß Essen. Nicht nur aufgrund des Spiels, sondern aufgrund der ganzen tabellarischen Konstellation. Drei Verfolger haben verloren, Rostock, Verl, Duisburg natürlich jetzt im direkten Duell. Also RWE ganz klar der Gewinner dieses Spieltags. Aber natürlich auch, was das Spiel betrifft, ich fand über, ja, sagen wir mal, 80 Minuten war es mit einer der besten Saisonleistungen sehr, sehr konzentriert. Diese Balance zwischen Angriff und Defensive hat super funktioniert. Essen hat gegen, wie ich finde, etwas mutlose Duisburger so gut wie nichts zugelassen über weite Strecken. Zwei Einzelaktionen von Lobinger, die ein bisschen gefährlich wurden. Ansonsten hatte RWE das super im Griff, hat es ja verpasst, das zweite Tor zu machen. Erinnerte mich so ein bisschen an das Heimspiel gegen Wien Wiesbaden. Da wurde das noch bestraft. Dieses Mal dann nicht, aber insgesamt war das schon wirklich ein sehr, sehr reifer Auftritt von Rot-Weiß Essen.
Ja, es war tatsächlich ein aufstiegsreifer Auftritt, wie man ihn schon vor einigen Wochen so nicht mehr hätte erwarten oder absehen können. Glaubt, man sieht jetzt so eine Entwicklung. Die letzten 5 Spiele, wir haben ja genau nach Mannheim hier gesessen. Das war der erste Sieg nach den ja doch bitteren Pleiten, die RWE eingefahren hatte. Da war vorher so das Thema Pflichtsieg gegen Mannheim, damit es nochmal irgendwie nach oben gehen kann. Den hat man dann in einem ja spektakulären Spiel geholt, spektakulär wegen der Böller-Geschichte. Aber da scheint wirklich die Truppe auch nochmal irgendwie so zusammengeschweißt zu haben. Dann ging es weiter. Ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen so geguckt, was hast du selber so geschrieben nach den Spielen? Und da habe ich so gesehen, nach dem Hoffenheim-Spiel habe ich tatsächlich, das war ja der Sieg danach, geschrieben, war das der Gamechanger im Aufstiegskampf, weil ich da schon in der zweiten Hälfte ein anderes RWE wahrgenommen hatte, was einfach auf Sieg gegangen ist. Dann haben sie das Ding in einer schwierigen Situation gegen starke Hoffenheimer gezogen. Und dann hat man eigentlich gesehen, wie die Truppe sich so entwickelt hat. Gegen Aue war es eine super erste Halbzeit. Und dann ist man in alte Muster zurückgefallen, hätte gegen einen eigentlich schwachen Gegner fast den Sieg noch vergeben. Und jetzt in den letzten Spielen hatte man sogar defensive Stabilität. Ne? Auch bei Viktoria Köln hat man kaum was zugelassen. Aber wie man jetzt den eigentlich doch recht offensiv starken MSV da beherrscht hat, das war schon sehr, sehr gut. Und deren Offensive war ja eigentlich nur damit beschäftigt, unsere Leute zurückzuhalten, noch mehr zu marschieren. Der Bitter musste permanent gegen Brumme arbeiten, kam selber gar nicht in Aktion. Auch Noss und Susek mussten mehr nach hinten tun, als dass sie was nach vorne hätten machen können. Und ja, das war so. Das Spiel hättest du eigentlich höher ziehen müssen. Wobei halt 3 Pfostentreffer, da kannst du jetzt auch nicht von ja Chancen leichtfertig vergeben. Da war auch eine Menge Pech dabei. Ne? Der Freistoß von Brumme, besser kannst du den ja eigentlich gar nicht treten. Und der bei allen 3 Pfostentreffern war der Braune in resignativer Haltung und war darauf vorbereitet, der Ball schlägt jetzt einen neben mir, der hätte nichts mehr machen können. Und dann gab es natürlich noch die ein oder andere Situation, die dann schon, Mitsuta legt da super auf, indem er sich wieder super durchsetzt. Jansen auf dem Elfmeterpunkt trifft er den Ball leider nicht. Also ja, Das hätte schon 2-0 stehen müssen, bevor Duisburg überhaupt in die Situation kommt. Dass sie nochmal in die Situation kommen, ist dann ein bisschen ärgerlich. Aber ich glaube, da hat wirklich der Platzverweis so wirklich psychologisch reingespielt bei beiden Mannschaften.
Lass uns gerne noch intensiver einsteigen. Martin, welche Szene hast du dir aus dem Duisburg-Spiel rausgepickt?
Ja, ich überlasse unserem Gast mal das Highlight gleich. Deswegen gehe ich auf eine andere Szene ein, die das Spiel ja fast gekippt hätte, nämlich die rote Karte für Duisburgs Chazar. Da hat er sich natürlich selten dämlich angestellt, ne? Also Tätigkeit gegen Bouberie, da war erst dieses Foul an Schulz und dann geht er vorbei, der Schiedsrichter steht direkt daneben und er streckt den Ellbogen raus und der Bouberie geht zu Boden. Und war natürlich eine ganz klare rote Karte, total unnötig. Und dann hatte man, glaube ich, gedacht, da ist das Spiel irgendwie jetzt durch, ne? RW lässt jetzt nicht mehr aus der Hand nehmen. Und plötzlich wurden die Duisburger dann mutiger. Aus meiner Sicht natürlich eine Portion Gratismut, weil mit einem 0-1 Rückstand und einem Mann weniger hast du natürlich auf einmal jetzt nichts mehr zu verlieren, ne? So, und entsprechend sind die Duisburger dann aufgetreten, waren dann auf einmal deutlich offensiver. Und bei Rot-Weiß, ja, ging das große Flattern dann plötzlich los, ne? Weil die Essener wiederum hatten was zu verlieren, ne? Ich glaube, ein 1-1 in Überzahl in der Schlussphase hätte sich wie eine Niederlage angefühlt. Und und dann wurde es dann nochmal brenzlig. Es gab nochmal eine richtig große Chance für den eingewechselten Krüger nach einer Flanke. Der stand völlig blank vor der Bude. Ich glaube, in der 90. Minute oder so hätte den Ball noch annehmen können. Und er war ja völlig frei, haut ihn dann aus Essener Sicht zum Glück daneben. Also die Schussphase war schon ein bisschen wackelig, war natürlich dem geschuldet, dass man vorher den Sack nicht zugemacht hat. Ne? Wenn man das früher 2-0 macht, wenn das Ding vom Brumme reingeht, dann, ja, wer weiß, dann wären dieses Spiel möglicherweise, so wie die letzten Duisburger Auswärtsspiele ausgegangen, hätte man vielleicht auch deutlich höher gewinnen können. So wurde es dann nochmal eine Zitterpartie, hätte man sicher aus Essener Sicht vermeiden können. Mhm.
Ja, und dann muss man wohl das Tor nennen, ne? Weil es als absolutes Highlight des Spiels, was aber, glaube ich, auch den Unterschied gezeigt hat, den beide Truppen an diesem Tag hatten. Ich finde, RWE hat immer versucht, wenn Räume da waren, schnell nach vorne zu spielen. Ich glaube, es war auch auffällig, dass man ansonsten sehr viel Geduld hatte. Das hat Koschin hat auch positiv herausgehoben. Können wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Man hat vor allem gesehen diesen direkten öffnenden Pass von Müsel. Ich glaube, Mizuta startet, dann wird der Ball erst abgeblockt und ich glaube, irgendein Duisburger köpft den aber relativ blind wieder nach vorne und Müsel spielt den einfach direkt, ne? One-Touch Richtung Mizuta, der dann abgeht, der viel Platz hat. Auch die Flanke dann findet zunächst mal keinen Abnehmer, aber dann kann man sich auch das Duisburger Abwehrverhalten da angucken. Choskun verpasst den Ball am langen Pfosten, hat, glaube ich, auch so ein bisschen Angst, dass er die Hand dran nimmt, deshalb geht er nicht richtig zum Ball, ne? Und dann ist Brumme da, ne? Hat er auch schön den Flügel gewechselt, kommt jetzt von der rechten Seite und dann hat er alle Zeit der Welt halt zu schauen. Also Mizuta joggt fast in den 16er. Ich glaube, das zeigt auch, dass Duisburg gar nicht auf der Höhe war. Und ist dann in Mittelstürmerposition und nimmt dann den Ball natürlich auch technisch einwandfrei sehr stark Richtung langes Eck. Da hat der Keeper überhaupt keine Chance. Und ja, das hat Hirsch auch angemerkt, dass da überhaupt gar nicht in der Box verteidigt wurde. Mizuta wurde gar nicht aufgenommen und das hat so irgendwo gezeigt, RWE war wach und Duisburg war es nicht. So, und das Tor war natürlich auch, ich fand es technisch sehr, sehr sauber. Den trifft er total gut und der ist absolut unhaltbar. Und damit hat man dann den Grundstein dann auch gelegt gehabt, ne? Ich glaube, wenn wir gerade dabei sind, kann man vielleicht so auf der Gegenseite auch so eine Szene nennen. Eine der wenigen Duisburger Aktionen in der ersten Hälfte, das war ja so ein bisschen auch dem Zufall geschuldet, ein zweiter Ball, Bulic auf einmal 2 Meter frei vor Golz. Er dachte, okay, jetzt kann es klingeln aus dem Nichts heraus und was macht der damit? Der weiß gar nicht, was er mit dem Ball machen soll und spielt den irgendwie so quer vor dem Tor und RWE kann klären. Das war so eine, finde ich, so bezeichnend, wie der MSV aufgetreten ist, eigentlich nicht wissend, wo man sich jetzt gerade befindet, nicht im Match zu sein. Und dann waren es in den letzten 10, 15 Minuten, ging es dann so ein bisschen anders, ja. Erst dann.
Ja, Mizuta unterstreicht einmal mehr ja seine Topform. Da ist auch nicht verwunderlich, dass da auch mittlerweile andere Vereine hinschauen, ne?
Nee, absolut nicht. Also es ist wirklich atemberaubend, was der Junge mit Ball und mit seinen Gegenspielern dann teilweise macht. Ich glaube, die Duisburger Gegenspieler waren froh, dass das Spiel vorbei war. Also ist einfach ein Highlight-Spieler. Mein jüngerer Sohn ist 8, der sagt immer, bitte nimm mich mit zum Training. Ich muss ein Foto mit Kaito Mizuta machen. Ich will ein Trikot von dem haben. Also das sehen sicherlich viele Kinder und Jugendliche auch so. Der fällt einfach auf und es ist ein reifer Spieler geworden. 9 Tore, 10 Assists. Allein schon die Statistiken fallen ja schon auf. Und dann sieht man auch noch, was der noch drumherum leistet. Der läuft ja fast 15 Kilometer pro Spiel. Das ist schon sensationell gut. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es gibt Interessenten. Wir haben darüber berichtet, konkret vom VfL Bochum. Da hat es auch ein Gespräch schon gegeben. Also die würden ihn sehr, sehr gerne verpflichten. Das passt so ein bisschen jetzt ins Beuteschema des VfL. Da hat man jetzt auch nicht mehr so große finanzielle Möglichkeiten wie zu Bundesliga-Zeiten. Mitsuta ist ablösefrei, der Vertrag läuft aus. Rot-Weiß Essen hätte den Vertrag gerne frühzeitig verlängert. Man saß im Trainingslager zusammen in einer Hotellobby, das habe ich gesehen, mit Suta, mit seinem Berater sowie auf RWE-Seite Marc-Nikolai Pfeiffer und Markus Stegmann. Dann hätte man gerne diesen Vertrag sofort verlängert, aber die Mitsuta-Seite hat direkt abgelehnt und gesagt, nee, also ist uns noch zu früh. Der Spieler möchte mindestens in der zweiten Bundesliga spielen. Ich finde, diese Ambition hat er jetzt auch eindrucksvoll unterstrichen. Also RWE, um ihn zu halten, RWE wird natürlich zuerst aufsteigen müssen. Das erhöht natürlich die Chancen und dann muss man halt einfach mal sehen. Ne? Also Fakt ist, es gibt natürlich Punkte, die für RWE sprechen. Er ist jetzt hier der Hero, er hat hier eine ganz klare, feste Rolle. Aber klar ist auch, der Junge ist mit 19 Jahren aus Japan nach Deutschland gekommen, nicht um Rot-Weiß Essen ewig die Treue zu halten, sondern um so hoch wie möglich Fußball zu spielen. Das versucht er jetzt und das wird halt der springende Punkt sein.
Ja.
Bisschen sarkastisch könnte ich ja sagen, Bochum spielt vielleicht gar nicht zweite Liga nächstes Jahr.
Kann auch
soll
sein.
Soll er mal besser in Essen bleiben? Nein, aber das Gesamtpaket bei Mitsuta ist überragend. Also eine Technik, die herausragend ist. Also wie er da teilweise Hacke, Spitze 1, 2, 3 macht. Das ist der Unterschiedsspieler, den wir ja lange vermisst haben. Er ist sehr, sehr gewachsen in der Rolle. Und da muss ich jetzt auch mal sagen, er ist unter Uwe Koschinat so gewachsen. Das muss man klipp und klar sagen. Dem Trainer ist ja häufig vorgeworfen worden, Spieler nicht wirklich entwickeln zu können. Das ist zumindest im Fall Kaito Mitsuta das Gegenteil der Fall. Er hat das ja auf der Pressekonferenz auch zwischen den Zeilen angedeutet, als er so gesagt hat, ja, es war ein Spieler, er hat, glaube ich, von mehreren Spielern gesprochen, die andere Vereine nicht mehr haben wollten. Mitsuta war auf jeden Fall einer, der kam aus Bielefeld. Da wird man vielleicht auch mittlerweile so ein bisschen dumm aus der Wäsche gucken, dass man den so hat ziehen lassen. Mitch Kniat war ja nicht oder hatte ihm unprofessionelles Verhalten auch vorgeworfen, auch taktische Fehler, die er immer wieder machen würde. Ich kann mich daran erinnern, dass der erste Auftritt mit Bielefeld, den ich in Essen gesehen habe, da habe ich ihn saustark gesehen, gesagt, ein technisch richtig guter Spieler. Ich war erfreut, als er zu uns gekommen ist. Dem ging aber so der Ruf mit aus Bielefeld, dass er nicht so, er müsste professioneller werden, er müsste taktisch besser werden. Das alles hat er jetzt gelernt. Ne? Und kleine Anekdote am Rande, auch Bielefeld hat ja noch den Schröers auch noch nach Aachen gehen lassen, Kaufoption. Ich glaube, sie hat 16, 17 Tore. Ich glaube, Arminia guckt bei beiden Spielern gerade so ein bisschen blöd aus der Wäsche. Und ich habe noch eine Szene von Mitsuta im Auge, die eigentlich zeigt, was er für eine Qualität hat, die überragende Physis. Also erstmal, der läuft in der 80. so wie in der 8. Also du merkst es gar nicht, dass das Spiel schon so weit vorangeschritten ist. Und dann war eine Situation, da hat der Fleckstand von Duisburg hat einen unsauberen ersten Kontakt. Mitsuta ist da wie so ein Pitbull, ist am Boden, angelt sich den Ball, geht ab und der Fleckstein reißt ihn am Trikot, reißt ihn zu Boden. Also das ist dann auch so die Szenen, die man jetzt von einem, wenn man es da mal nennt, Ahmed Aslan, der auf der Position, der Zehnerposition war, dann so nicht gesehen hätte, diese Dynamik. Und der Fleckstein hat sich da mehrfach beim Schiedsrichter bedankt, dass er da kein Gelb gesehen hat, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Und man hat in dessen Gesichtsausdruck gesehen, ich habe keinen Bock mehr. Ne? Der dreht mich immer wieder ein. Und Mitsuta war schon ich glaube, Schulz hat nachher gesagt 1,0. Das muss man für dieses Spiel sicherlich sagen. Und der Junge strahlt eine Energie aus, die Wahnsinn ist. Von daher glaube ich tatsächlich, selbst wenn RWE den Aufstieg rockt, wird es schwierig, ihn zu halten. Weil das sieht, glaube ich, nicht nur Bochum, was er kann. Du hast eben einen wichtigen Punkt genannt. Vielleicht rechnete er es RWE an, dass er jetzt hier tatsächlich groß rauskommt. Und dass er vielleicht mit Uwe Koschinat den Förderer hatte, unter dem er vielleicht noch ein bisschen spielen will. Aber man wird sich finanziell dann auch strecken müssen, um ihn zu halten.
Ja, beobachten wir natürlich alles weiter. Ein weiterer Spieler, wo auch über den Vertrag zu sprechen sein wird, ist der Kapitän Michael Schulz, der ja gerade auch ohnehin als Kapitän eine wichtige Rolle hat, aber gerade auch nochmal extrem als Leader auftritt, ne? War nach dem Spiel auch auf dem Zaun.
Ja.
Geht da echt gerade emotional auch voran.
Er ist unverzichtbar momentan in dieser Phase und gerade jetzt brauchst du halt solche Typen, die vorangehen, die überhaupt nicht so wirken, als seien sie nervös in so einer Phase. Der trägt halt die ganze Mannschaft mit, der ist super wichtig für die Kabinenhygiene, das hört man wirklich von jedem und deswegen ist er definitiv gesetzt in der Innenverteidigung, auch wenn er vielleicht rein sportlich nicht der beste der vier Innenverteidiger ist. Ich meine, man hat in zwei Szenen auch sein großes Problem gesehen, das Tempodefizit gegen Lobinger, als der einmal angetreten ist, dann kam der Schulz halt nicht mehr hinterher. Ne? So, also rein sportlich kann man drüber streiten. Da wird man sich sicherlich auch in Essen Gedanken darüber machen, ob Michael Schulz jemand ist, mit dem man in die zweite Bundesliga geht. Ne? Er wird jetzt im Sommer 33 Jahre alt sein, hat jetzt nicht so viel Erfahrung in der zweiten Bundesliga gehabt, hat mal in Braunschweig zweite Liga gespielt. Sicherlich abhängig so ein bisschen vom System. Wenn man natürlich hochspielen will, hochstehen will, dann ist er nicht der Richtige. Aber wenn du es ein bisschen anders gestaltest, dann kann er sicherlich auch vielleicht in der zweiten Bundesliga bestehen. Aber ja, da muss sich Rot-Weiß Essen grundsätzlich entscheiden. Man hat ja Rios Alonso und Ben Hönning definitiv unter Vertrag für die neue Saison. So, und da muss man sich entscheiden, nimmt man jetzt Kraulich oder Schulz oder gar keinen von beiden oder beide. Beide denke ich eher nicht, weil man sich, wenn man aufsteigen sollte, sicherlich verstärken muss mit einem sehr, sehr schnellen, noch stärkeren Innenverteidiger. Von daher wird es auf jeden Fall eine spannende Frage werden. Gesprochen konkret hat man noch nicht. Das hat uns auch Michael Schulz nach dem Spiel am Samstag bestätigt. Aber ja, definitiv ist er jetzt gerade unverzichtbar für die Mannschaft.
Ja, also Michael Schulz hat eine positive Entwicklung genommen, die ich ihm persönlich gar nicht mehr zugetraut hätte. Er ist ja auch nicht der Jüngste, ne? Ist ja kein Spieler, wie alt ist er? 32. Ist jetzt kein Spieler, der als 22-Jähriger zur RWE gekommen ist und jetzt im zweiten Jahr jetzt aufblüht. Also damals gekommen ist, da habe ich gedacht, mein lieber Mann, also da war er immer weit weg vom Mann und der Spielaufbau ist ja sowieso nicht seins, das hat er jetzt aber auch verbessert so in den letzten Wochen und er war auch gestern wieder extrem präsent, er spielt fehlerfrei, das muss man sagen, also auch in den anderen Spielen, dass man einen dicken Schulzbock gesehen hat, eher selten, das liegt natürlich auch daran, dass er eher konservativ spielt, das ist natürlich bei einem mutiger spielenden Verteidiger wie Tobi Kraulich dann etwas anders. Ich fand aber gestern, wenn man sich das Zusammenspiel der beiden angeschaut hat, Koshinat hat auch auf der PK gesagt, es hat ihm gefallen, dass sich die beiden Innenverteidiger immer sehr zentral hätten auch hinten noch fallen gelassen. Damit hat er, glaube ich, gemeint, dass er ein sachliches Spiel erwartet. Man hat auch bei Kraulich gesehen, Tobi Kraulich war für seine Verhältnisse wirklich so, dass er den öffnenden langen Ball wirklich nur gespielt hat, wenn er eine klare Chance gesehen hat, dass der ankommt. Ansonsten auch Kraulich sehr, sehr sachlich in seiner Art und Weise, was ich sicherlich auch mal gut finde. Ne? Also man muss nicht immer jeden Ball so zentral, so flach rein, zumal letztendlich auch nur Mizuta einer ist, der den sicher unter Kontrolle kriegt und annehmen kann, sonst hast du wieder einen Gegenstoß. Das ist, glaube ich, auch das, was ein eher defensiv denkenden Trainer wie Koshinat so ein bisschen an Tobi Kraulich so ein bisschen abschreckt, den ich halt riesig finde. Aber man kann schon verstehen, was so manchmal so die Punkte sind. Also sie sind manchmal so risikoreich. Aber die beiden haben gestern super harmoniert. Ich fand auch, wenn ich nochmal bei Viktoria Köln zurückschaue, da hatte Schulz auch eine Riesenszene. Da war ein Spieler eigentlich relativ frei durch und der war immer dran am Mann und hat ihn dann am Torabschluss mit einer Riesengrätsche gehindert. Das waren Szenen von Michael Schulz, wie ich sie ihm vor einigen Wochen noch nicht zugetraut hätte. Ob man jetzt mit ihm in die zweite Liga gehen sollte, du hast es gerade angesprochen, das ist eine Gretchenfrage fast, ne? Ich persönlich würde dann immer dazu tendieren, denk mal lieber über einen Tobias Kraulich nach, aber es wird ja eh spannend. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu, wie wird er morgen in Schweinfurt aufstellen, ne? Denn
Lass uns gerne direkt drüber sprechen. Rios Alonso
kommt zurück. Ich glaube nicht, dass sich Koshinat da nochmal eine neue Baustelle aufmachen wird. Rios Alonso war gesetzt, war der Abwehrchef, hat immer gespielt. Der hat wirklich vor dieser Gelbsperre nicht eine Minute sogar verpasst. Ja. Gut, in Köln sah ein bisschen unglücklich aus, sah dieser Fehlpass nach 4 Minuten. Aber davor hat er, finde ich, sehr souverän gespielt. Also Rios Alonso ist aufgrund seiner Laufarbeit, seiner Zweikampfstärke, auch aufgrund seines Spielaufbaus eigentlich unverzichtbar. Ich tippe mal, dass er mit Schulz und Rios Alonso beginnen wird, auch wenn es Kraulich echt gut gemacht hat gegen den MSV Duisburg. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er da jetzt nochmal umswitcht.
Ja, ich kann's nicht sagen, ne? Also Koshinat hatte schon in dieser Saison einige Situationen, wo er eine gut funktionierende Mannschaft dann auch belassen hat und dann auch mal Leute auf die Bank gesetzt hat, für die es überraschend war. Das galt ja auch für Schulz, ne? Mal für Kraulich ja ohnehin. Ich bin gespannt, wie es morgen ist, ne? Das wird ja ein ganz anderes Spiel, das ist klar, dass er dann vielleicht doch überlegt, okay, in Kraulich kann ich vielleicht im Spielaufbau doch ein bisschen besser gebrauchen, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass jetzt egal wen du von den dreien bringst, die zwei aus drei, das wird schon irgendwo funktionieren. Das ist jetzt kein Risiko mehr, das funktioniert alles. Und auch Hüning, muss man ja sagen, hat einen super rechten Verteidiger gespielt. Ne? Ich glaube, vielleicht spielt er dann auch morgen wieder. Ist gespannt, ob Hoffmann dann zurückkehrt. Aber insbesondere die Abwehrreihe, die hat sich jetzt gefunden. Das funktioniert und funktioniert aber eben auch, weil was offensiver, weil was aktiver spielen, weil mehr Druck von den Jungs hinten weggenommen wird. Und das ist ja immer so das Thema. Und das war das Thema so in den letzten 20 Minuten, warum auch immer. Das war mit Sicherheit nicht geplant, dass RWE sich dann so tief fallen lässt. Das wird keine Weisung gewesen sein. Ich weiß noch, dass ich nach dem Aue-Spiel auch eine Diskussion hatte, wo es darum ging, dass einer sagt, ich sitze hinter der Haupttribüne und der Uwe hat immer gesagt, bleibt nicht so passiv, geht nach vorne. Es hätte die Mannschaft entschieden, dass man sich da zurückfallen lässt. Das mag sein, aber gegen Aue ist auch die Taktik komplett umgestellt worden auf Umschaltspiel als Merkmal. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, und RWE findet immer diese Balance nicht. Ich finde, wenn wir tief stehen, finden wir die Balance nicht. Da sind die Räume zu eng. Das, was im letzten Jahr so fantastisch funktioniert hat, tief zu stehen und so super umzuschalten, klappt dieses Jahr nicht. Das war jetzt, glaube ich, einfach aus der Situation heraus geschuldet. Und ich glaube, vielleicht wird Hirsch sich ärgern, dass er Lobinger in dem Moment rausgenommen hat, wo die Bälle kamen, die für einen Lobinger gut sind. Denn ich weiß nicht, ob der die Chance, die der Krüger da recht kläglich vergeben hat, auch so hätte liegen lassen. Ne? Du hast es gesagt, nimmt er den an, guckt, dann kann er in eine lange Ecke legen. Da hatten sie diese langen Bälle, da hatten sie die Möglichkeit, mal einen Wandspieler zu bringen. Vielleicht hätte Lobinger da mehr anrichten können. Es war schon gut, dass er ihn rausgenommen hat. Danke an Dietmar Hirsch an der Stelle. Und aber insgesamt finde ich schon, die Jungs haben sich jetzt gefunden. Ne?
Martin, wie hast du das vielleicht noch abschließend zum Derby? Wie hast du so allgemein die Stimmung rund ums Derby am Derbytag selber wahrgenommen? RWE-Fans hatten einen riesen Choreo. Ja. Duisburg hat auch, ja, wie soll man sagen, in die Derby-Trickkiste noch gegriffen. Was? Erzähl mal, wie du es wahrgenommen hast.
Und ja, die Stimmung an sich war elektrisierend. Ne? Das ging ja schon Tage vorher schon los. Ne? Alle waren heiß und das sind ja auch die Spiele, die man haben möchte. Ne? Also speziell lieber gegen MSV Duisburg als, was weiß ich, gegen Viktoria Köln oder so. Ne? Und ging ja schon los in Rüttenscheid, das Vortrinken. Und dann waren alle auf ihren Plätzen wie gefordert von der Fanszene. Und dann hat man sich da schon warm gesungen, fast eine Stunde vor dem Spiel. Also das war schon eine richtige geile Gänsehautstimmung, muss man wirklich sagen. Ne? Auch von beiden, da war richtig Feuer drin. Die Choreo, ja gut, wird drüber diskutiert, weiß ich, ja, vielleicht ein bisschen drüber gewesen, aber ja, für mich jetzt auch kein Skandal. Ich habe ja auch mit vielen Leuten drüber gesprochen. Ich meine, es war das Wappentier, ne? Kein echtes Tier oder so. Nach meinem Geschmack hätte man vielleicht was anderes wählen können, aber nochmal, ist jetzt auch kein Grund, sich darüber jetzt großartig aufzuregen. Viele haben gesagt, es ist halt Fußball, kein Kindergeburtstag. Ne? Haken wir das mal so ab. Ja, natürlich gab es dann im Vorfeld sehr, sehr viele Diskussionen. Du hast es angesprochen. Also ich habe noch nie so viele Nachfragen bekommen von Fans. Spielen die jetzt oder spielen die nicht? Ne? Da ging es ja um die Duisburger. Die hatten ja da am Mittwoch drei Spieler, die das Training abgebrochen haben. Simala, Lobinger und Bulic. Natürlich auch drei extrem wichtige Spieler. Und ich meine, Trainer Dietmar Hirsch hat ja bei der Pressekonferenz eher angedeutet, dass sie nicht spielen werden. Man wolle ja kein Risiko eingehen zum Beginn einer englischen Woche. Ja, und dann standen die beiden doch dann auf dem Spielberichtsbogen, also zumindest Lobinger und Bulic. Ich weiß noch, wir beide haben ja geschrieben und du hattest mich ja gefragt, fallen die denn wirklich aus? Und dann habe ich dir das so ein bisschen geschildert und dann hast du, glaube ich, den Begriff Schmierentheater verwendet. Mhm. Also letztlich will es jetzt keiner bestätigen. Dietmar Hirsch hat ja das Ganze abgestritten, dass es sich um einen Bluff gehandelt habe. Ich glaube schon, dass man da ein bisschen taktiert hat, hat ja Jakob Golz ja auch gesagt, nach dem Spiel, er sprach von einer Trickkiste, die dann aber nicht belohnt wurde. Also so ein paar Spielchen, gut, ne, geschenkt.
Ja, aber ich finde ja schon, dass das veränderte Mindset der Teams zeigt. Ne? Also man hat ja jetzt eindeutig gemerkt, also für mich war es ein Bluff. Also das liegt relativ klar auf der Hand. Das kann man nicht beweisen, aber dass dann drei Spieler gleichzeitig den Trainingsplatz verlassen und also Dinger dann also so wirklich dran geglaubt, dass die alle drei nicht auflaufen, hat man ja eh nicht. Ne? Und dann kam aber, glaube ich, auch aus Richtung Duisburger Kreisen, dass Lobinger und Bulic den Bus gar nicht betreten hätten. Das kann ich jetzt auch nicht verifizieren, ob das so war oder nicht. Um Spielberichtsbogen standen sie dann. Das zeigt aber sehr, sehr eindeutig, dass Duisburg mit sehr, sehr großem Respekt an die Hafenstraße gekommen ist und dass man da ziemliche Mätzchen halt für nötig gehalten hat. Dass Duisburg hatte keine breite Brust an dem Tag und so haben sie auch gespielt. Zumindest 70 Minuten lang. Ich finde übrigens auch, wenn man sich das Spiel in Ruhe nochmal anschaut, es ist nicht so, dass der MSV nach dem Platzverweis 20 Minuten das Essener Tor berannt hätte. Das war auch nicht so. 5 Minuten lang hat RWE den Ball danach relativ sicher in den eigenen Reihen gehalten. Und dann kam am Ende so Situationen, wo der MSV auf einmal die zweiten Bälle kriegte. Dann waren sie so 10, 12, 13 Minuten ganz gut am Drücker, aber auch keine 20. Das, wenn man sich das in Ruhe nochmal anschaut, ich glaube, wenn man so mit der Aufregung des Moments, dann hat man so den einen, oh Gott, kann man sich gar nicht mehr befreien. Wenn man sich in Ruhe nochmal anguckt, würde ich sagen, die Phase war deutlich kürzer. Und ich denke, dass der MSV dann, dass er dann so darauf rumreitet, auch Hirsch, klar, das ist ein Mutmacher. Bei RWE ist das Mindset jetzt ein ganz anderes. Jetzt tritt RWE so auf, wie ich mir das gewünscht habe. Mit dieser Truppe, Brust raus, nach vorne. Wir haben unsere Stärke. Das ist uns egal, ob da Lobinger spielt, ob Simala spielt, ob Bulic spielt. Wir sind Rot-Weiß Essen und wir putzen die jetzt. Das war der Auftritt. So wünsche ich mir RWE. Das ist wirklich ein verändertes Mindset in den letzten Wochen. Und das hat Jakob Golz ja nach dem Schlusspfiff auch an den Mikrofonen gesagt. Und wenn man sich das dann anschaut im Vergleich, dann habe ich eine mutige Mannschaft gesehen, die ein Spiel gewinnen wollte, die ein Spiel bestimmen wollte, die den Kopf oben hatte und eine Mannschaft gesehen, die sehr an sich gezweifelt hat und das hat sehr, sehr gut getan, RWE so spielen zu sehen und das ist eine Entwicklung, muss ich sagen, Chapeau, dass die Jungs das konnten, da habe ich ehrlich gesagt nie dran gezweifelt, aber dass es dann tatsächlich so umgesetzt wird in dieser letzten Phase der Saison, das ist schon sehr, sehr gut. Es gibt zwei Mannschaften mit Reason Flow, das sind Osnabrück und das sind RWE und jetzt einfach dranbleiben, ne?
Ja. So kann man aufsteigen.
Ja, ich meine, es sind jetzt 5 Siege in Serie und noch 2 Spiele jetzt in der englischen Woche bis zum Cottbus-Spiel, was dann auch nochmal extrem wichtig ist. Wir haben schon ein bisschen über Schweinfurt morgen gesprochen, dann Ingolstadt am Wochenende. Beides durchaus auch, ja, machbare Aufgaben. Man weiß natürlich nicht, gerade in dieser Liga, aber
auf dem Papier natürlich machbare Aufgaben. Trotzdem sollte man gewarnt sein vor den Schweinfurten. Die haben sich jetzt noch nicht aufgegeben. Klar, die sind abgestiegen, so gut wie, die werden absteigen. Aber Fakt ist, sie haben die letzten 4 Heimspiele nicht verloren. Ja. Mit Jermaine Jones hat man da einen neuen Trainer, einen Heißmacher. Also Rot-Weiß, klar, wird natürlich nochmal ein Highlight-Spiel für die Schweinfurter. Gerade zu Hause möchte man sich da vernünftig präsentieren. Das ist natürlich der totale Kontrast, ne? So vom Derby-Glamour. Dann fährst du 3 Tage später nach Schweinfurt. Ja, jetzt nicht unbedingt das schönste Stadion, große Laufbahn, irgendwie eine ganz andere Atmosphäre. Aber ja, man muss das RWE seriös machen. Das haben sie bisher auch getan in dieser Saison gegen die Teams von unten. Ich habe mir gestern Abend noch eine Statistik rausgesucht. Mhm. Gegen die 8 Teams von unten aktuell hat man 10 Siege und 2 Unentschieden geholt. Ne? So ein Remis davon noch in Aue, als das noch eine respektable Mannschaft war. Mhm. Und dann diesen Last-Minute-Ausgleich in Havelse. Aber ansonsten hat man diese Aufgaben recht gut gelöst und ich denke auch, dass sie einen Weg finden werden, dieses Spiel am Dienstagabend in Schweinfurt zu gewinnen. Dann kommt Ingolstadt auch jenseits von Gut und Böse momentan. Also das sind schon 2 machbare Aufgaben. Sollte man es schaffen, diese beiden Spiele zu gewinnen, dann sieht es da wirklich richtig gut aus, weil die Konkurrenz nimmt sich ja noch gegenseitige Punkte ab.
Spielen gegeneinander.
Dann könnte man sich möglicherweise sogar auch noch Punktverluste in Cottbus erlauben, wenn man einen kleinen Puffer hat. Also
oder Big Points in
Cottbus. Oder eben Big Points landen.
Ne? Big Points kann man sich immer erlauben.
Aber Fakt ist, ja, es sieht schon mit Blick Richtung Aufstieg wirklich sehr, sehr gut aus nach 5 Siegen in Folge. Sven hat es gerade angesprochen, die Mannschaft ist in einem Flow. Trainer Uwe Koschner hat gute Entscheidungen getroffen. Ich finde, Brumme vorne links spielen zu lassen, war wirklich eine Top-Idee. Das funktioniert super mit Böberi, auch das im Zentrum mit Jasula Müsel. Top-Leute wie Mitsuta sind in Form. Marek Jansen ja auch wenn er jetzt am Samstag jetzt nicht so zu seiner Form gefunden hat, aber es klickt zum richtigen Zeitpunkt und deswegen bin ich wirklich sehr, sehr optimistisch jetzt, was die nächsten Wochen betrifft.
Ja, das ist doch sehr schön. Vor meinem Urlaub war die Situation noch ein bisschen anders, aber jetzt sieht es gut aus. Ja, ihr habt es gehört, es geht Schlag auf Schlag. Morgen das Spiel gegen Schweinfurt. Danach nehmen wir dann auch eine Folge auf, also ein bisschen außer der Reihe. Ansonsten findet ihr uns immer, treffen wir uns immer montags hier, dann gibt's eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt, bei YouTube dann auch mit Video. Danke dir, dass du heute wieder dabei bist.
Ja, sehr gerne.
Danke dir, Martin, ohnehin. Danke euch, seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao, ciao.
Jo. Ciao.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Access to affordable credit helps me pay my employees, but I don't really need it.
Inflation is killing me. But who cares? Big retailers are making record profits. That's why we support the Durbin Marshall credit card bill.
See? Banks and credit unions help small businesses make payroll. This bill would cut the vital resources they need.
While increasing megastore profits. They deserve it, don't they?
Tell Congress, stop the Durbin Marshall money grab for corporate megastores.
Paid for by the Electronic Payments Coalition.